Frühling, du Miststück. Frühlingsflattern und Fremdfummeln. Ein Frühlingsdrama.
Die Paarflüsterei. Das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Wenn es nämlich warm wird, also wenn der Frühling kommt, dann fangen alle, oder weiß ich nicht, dann fangen alle zum Rumvögeln an, richtig? Ist doch so. Im Frühling, gemeinhin.
Pflanzen fangen übrigens auch an, Sex zu haben. Das ist auch der Grund, warum so viele Heuschnupfen bekommen.
Willkommen zu unserer neuen Folge Frühlingsflattern und Fremdfummeln, dem einzigen Podcast, der euch lehrt, wie man seine Libido unter Kontrolle hält oder auch nicht unter Kontrolle hält. Ich distanziere mich übrigens von diesem Titel, weil den haben sich Indra und Markus ausgedacht.
Aber nur, stimmt, weil wir natürlich wissen, was du sonst so vorschlägst.
Ja. Auch wenn der Titel ein bisschen provokant ist, auch diese Folge ist eine Mischung aus Humor, Wissenswertem und Tiefgang.
Heute geht's um die Steffi und den Nick. Und die beiden haben gedacht, sie sind offen für wirklich alles. Und dann haben sie gemerkt, dass die Offenheit durchaus manchmal auch Nebenwirkungen haben kann. Die zwei kommen aus der Generation Z, Gen Z, versuchen neue Regeln für sich selbst zu finden, wie sie denn als Paar zusammenleben können und machen das dann ab einem gewissen Punkt zusammen mit dir, Andrea. Mhm. Weil beide haben getrennte Eltern im Gepäck.
Und warum? Weil ihre Eltern fremdgegangen sind und beide als Scheidungskinder aufgewachsen sind. Und sie wollten es jetzt auf jeden Fall, wie viele von uns, besser machen.
Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lehnt euch zurück, schnappt euch ein Glas Wein oder eine Banane und genießt mit uns diese, ja, emotionale, skurrile und vielleicht auch für den einen oder anderen leicht verstörende Reise.
Wir stellen uns ganz kurz vor, die Andrea ist die Andrea Breu, die ist Einzelpaar und Sexualtherapeutin, hat in München eine Praxis, die Beziehungspraxis, und das schon lange, gell? Seit 20 Jahren.
Ja. Und wir zwei sind Journalisten, wir sind ein Langzeitpaar, seit 20 Jahren zusammen.
Immer noch zusammen.
Und ja.
Ganz kurzer Recap, anfangs zu unserer Spezialfolge, Indra und Markus haben ein Problem, es ging ums Autofahren.
Genau, ihr, das Beifahrerdrama.
Ihr werdet euch erinnern.
Zu dieser Folge haben wir so viele Nachrichten von euch bekommen, wie noch nie, lies mal vor.
Also ich habe jetzt hier die erste, ich höre euch wirklich sehr gerne, aber heute war es anstrengend, schreibt die Maria. Markus ist ständig den beiden anderen ins Wort gefallen. Seine Mitmenschen aussprechen lassen zeugt von Respekt den anderen gegenüber. Mhm. Liebe Maria, da hast du natürlich recht, aber das so ist es halt in so einer Paartherapiefolge, wenn es dann emotional wird. Dann kann man nicht sagen irgendwie, das ist wie in einem Podcast. Nee, das sollte ja eine Paartherapiefolge sein und dementsprechend bin ich da ein bisschen Forscher gewesen, weil es mich ja emotional auch so mitgenommen hat.
Genau.
Dann schreibt uns hier jemand, ich liebe euren Podcast und ich möchte was zum Thema sagen. Ich habe einen sehr liebevollen Mann und auch Vater meiner Kinder. Wir sind jetzt fast 34 Jahre verheiratet.
Respekt.
Und das
super
Thema zum Autofahren wird nicht besser. Oh. Er fährt wie Sau, schreibt sie. Er schafft es, auf die Autobahn aufzufahren. Und zieht sofort über 4 Spuren zur linken Seite und verlässt diese erst bei der Abfahrt. Da wird übrigens genauso abgefahren wie aufgefahren. Er kann zwar sehr gut Auto fahren, aber ich bin nach jeder Autofahrt fix und fertig.
Ja.
Ich fühle euch.
Total gut, gell? Aber ich muss noch eine Sache nachschießen. Ich finde tatsächlich, dass das wirklich für uns auch gut war. Weil ich habe jetzt man kann das in dem Auto so einstellen, da kann man, gibt's so einen Sportmodus und man kann so eine Soft-Variante fahren. Und ich habe jetzt nur noch Soft.
Ist das wirklich so?
Ist das wirklich so? Habe ich mir gedacht, vielleicht hilft es ja. Und hilft's?
Ich muss euch Folgendes sagen, ja.
Ja.
Nachdem wir diese Folge veröffentlicht haben, ist der Umsatz von Tesla in Deutschland um über 70% eingebrochen.
Im Februar.
Okay, vielleicht hat es auch andere Gründe gerade aktuell. Nein, aber Andrea, was wirklich geholfen hat, ist, wir saßen danach ein paar Mal jetzt ja wieder zusammen im Auto.
Ja.
Und wenn der Markus gebremst hat, also er gefahren, ich daneben, hat er, was ganz süß war, seine Hand auf meinen Schoß gelegt, bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte. Ich habe mir das natürlich auch verkniffen, was zu sagen. Und es war irgendwie ganz zauberhaft, weil es wirklich viel gebracht hat. Weil er hat sich gedacht, glaube ich, okay, sie würde jetzt eigentlich gerne was sagen, aber sie sagt nichts, also sie schluckt es runter. Aber ich halte ihr trotzdem halt mal mein Händchen aufs Bein.
Ich sehe ihre Angst.
Ich sehe ihre Angst und ich habe mich angefangen loszuschimpfen und loszumotzen.
War total gut.
Und wir haben jetzt tatsächlich seitdem…
Sind wir harmonische Autofahrer?
Ja, seitdem haben wir nicht mehr gestritten.
Aber wir haben auf jeden Fall keinen Streit mehr gehabt. Das
war wirklich lustig, was hat wirklich geholfen.
Hat wirklich funktioniert.
Vielleicht kann Markus ja bald wieder auf sein Sportfahrwerk umschalten. Wir werden sehen.
Naja.
Ich glaube, dieses Auto kommt einfach weg. Der Frühling, ein Miststück?
Also bevor wir euch von Nick und Steffi erzählen, schauen wir jetzt erstmal auf alle. Was passiert denn eigentlich im Frühling, Andrea? Was ist da los? Jeder kennt es so ein bisschen. Was steckt da wirklich dahinter?
Ja, also ich beobachte das auch in meiner Praxis, was darauf hindeutet, dass der Frühling eine Zeit ist, in der Menschen sich gerne verlieben und vermehrt Flirts oder Affären beginnen. Mhm. Und das hat natürlich biologische Faktoren. Die Nächte werden kürzer oder der Tag wird länger und mit dem Frühling steigt der Testosteronspiegel leicht an und das verstärkt das Verlangen nach Nähe und Abenteuerlust und das sieht man auch, glaube ich, in diesen, ich meine das auch mal gelesen zu haben, in diesen Datingportalen, dass die ganz viele neue Anmeldungen um diese Frühlingszeit herum haben. Genau, und ja, wir haben einfach bessere Laune, wir fühlen uns wohler, attraktiver und sind irgendwie offener, ja, wir kontakten eher, weil wir ja einfach auch besser drauf sind und das zieht ja auch unser Gegenüber dann an. Und es gibt auch soziale Faktoren. Es gibt einfach mehr Gelegenheiten, Leute kennenzulernen, weil wir wieder mehr rausgehen, ja, und nicht nur im dicken Mantel in der S-Bahn uns eingemummelt da irgendwie von A nach B begeben.
Also ist der Frühling gar kein Miststück?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, dass der super ist. Der ist richtig schön. Ja, und dann gibt's ja auch so eine Müdigkeit in der Beziehung. Viele Paare verbringen den Winter halt eher drinnen und haben dann schon so eine Art Lagerkoller-Stimmung. Ja, und die suchen dann nach neuer Aufregung. Wo und wie auch immer werden wir ja jetzt sehen.
Wie ist denn das bei euch eigentlich? Werdet ihr im Frühling raschelig?
Ich weiß nicht, raschelig, was das jetzt ist.
Meinst du?
Was meinst du mit raschelig, Schatz?
Ich finde, Frühling fühlt sich so ein bisschen an, als hätte man eine Überdosis Ahoi-Brause zu sich genommen.
Ja, sag ich ja. Das stimmt.
Also ich finde, man ist ein bisschen wacher, gell? Es geht raus und plötzlich hat man mehr Eindrücke, die man sonst nicht so hat. Es ist irgendwie alles viel positiver.
Wie aus einem Dornröschenschlaf.
Ja, genau.
So ein bisschen aufgestanden. Ja. Genau, jetzt geht's los. Es geht nach vorne. Ich habe auch viel mehr nach vorne
obwohl ich
gewandt.
Gar nichts tue oder nichts verändert habe.
Also es ist auf jeden Fall so, dass viele Menschen im absoluten Juhu-Modus sind. Der Anfang vom Schlamassel. Steffi erzählt Andrea, also Nick und ich, wir dachten, wir sind das Coolste, das Offenste, das Geilste Paar der Welt. Kommunikation läuft. Vertrauen, felsenfest. Abenteuerlust, oh Baby, schüttet Champagner drüber, wir sind bereit. So nach dem Motto waren die unterwegs.
Genau, genau so waren sie am Anfang ihrer Reise, kann man sagen, drauf.
Eine Beziehungsreise.
Ja.
Nick und Steffi sind so Mitte, Ende 20. Und kennen Sie, seit Sie zu Andrea in die Praxis kommen, seit fast 3 Jahren ab dem Zeitpunkt, als Sie dann bei dir waren. Ne? Nick ist Student und Steffi arbeitet als Flugbegleiterin. Die zwei haben sich beim Weggehen kennengelernt und nach einem Jahr sind sie dann auch schon zusammengezogen. Relativ schnell also, alles super. Bis der Nick dann im zweiten Jahr ihrer Beziehung auf die Idee kommt, mal was Aufregendes auszuprobieren, hat er gesagt.
Kennt ihr das, wenn euer Partner sagt, ich glaube, ich muss jetzt dringend mal was erleben.
Na, wenn ich ehrlich bin, nicht. Habe ich das schon mal gesagt zu dir, Schatzl?
Mm-mm.
Oder hast du auch noch nie zu mir gesagt?
Mm-mm. Aber ich habe das schon gehört. Mm-mm. Ich glaube, wir sind gegenseitig Action genug, habe ich so nicht mal den Eindruck.
Kann ich bestätigen.
Wir müssen uns nur ins Auto setzen, ja. Dann geht die Post
ja.
ab.
Ja.
Okay, gehört habe ich es hab auch schon.
Genau.
Dass einer sagt, oh, ich muss was erleben. Ja,
ja. Ja. Doch, ich höre das ganz oft auch, dass jemand sagt oder dass die Menschen in einem Zustand zu mir kommen, wo sie Angst haben, das Leben geht so weiter, wie es jetzt ist. Und ich persönlich kann es auch tatsächlich nicht bestätigen. Bin Gott sei Dank auch noch nie in die Situation gekommen, was vielleicht daran liegt, dass ich gucke, dass ich grundsätzlich was erlebe oder dass es sich lebendig anfühlt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Das glaube ich auch, ja.
Weil das ist oft wie so ein Aufwachen. Oh,
Kommen wir zurück zu Steffi und Nick. Bei den beiden ist es so, dass sie nach diesem Satz, ich muss was erleben, schließlich in einem Swingerclub landen. Weil sie dachten, hey, warum nicht mal was Neues? Und dann, tja, sagen wir mal so.
Es war so, dass der Nick tatsächlich Spaß hatte. Und die Steffi hatte tatsächlich sehr viel Spaß. Anders als man es erst vielleicht vermuten würde.
Sie hat mir in einer Sitzung erzählt, da war ein Typ, der sah aus wie eine griechische Statue und roch nach Vanille. Also, das ist jetzt so verkehrt, klang das jetzt nicht.
Und nachts im Traum hat sie dann seinen Namen gestillt wahrscheinlich.
Ach, jetzt hör auf.
Ist Nein. doch Frühling, oder jetzt?
Naja, ist Frühling.
Also wir erzählen gleich die ganze Geschichte der Reihe nach, aber schon mal vorab, Andrea, warum sind die beiden eigentlich zu dir gekommen? Also ich meine, was ist der Auftrag?
Sie wollen, wie übrigens momentan recht häufig, ihre Beziehung neu denken.
Okay.
Monogamie, Polygamie, offene Beziehung, wie soll das alles laufen? Durch diese Swingerclub-Erfahrung haben sie beidseitig zwar Verletzungen, wollen vor allem jetzt gemeinsame Regeln entwerfen. Wie kann unsere Beziehung 2.0 jetzt aussehen? Und das, ich kann es wirklich bestätigen, fragen sich momentan viele junge Paare. Auffallend viele.
Es hat sich total verändert, ne? Früher war so klar, Monogamie, so wird gelebt und sonst nichts. Und hinter verschlossenen Türen ist dann der Punk abgegangen. Das war ja auch maximal verlogen, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, wobei ich noch nicht sicher bin, ob das das deswegen verändern wird. Also ob die Seitensprünge und die Affären weniger werden, ob es offener wird, wirklich offener wird, weiß ich nicht. Ich mache tatsächlich aber die Erfahrung, dass die Jüngeren es eben vielleicht besser machen wollen, aber vor allem anders machen wollen, aber noch nicht genau wissen, wie das gehen soll, weil wir haben ja da keine so guten, wie man so schön sagt, Role Models. Also unsere Eltern waren ja in der Regel noch nicht so unterwegs, ne? Und haben uns eine offene Beziehung vorgelebt, sondern entweder sind die fremdgegangen, heimlich, oder sie waren monogam, oft auch unzufrieden.
Meine persönliche Meinung ist, dass eine offene Beziehung ja nichts weiter ist als der Versuch, einen Rahmen zu schaffen, der das eigentliche Problem umschifft, nämlich den anderen zu respektieren, seine Wünsche zu respektieren und sich nur auf den einzulassen. Das ist meine Meinung.
Menschen machen manchmal auch Abwechslung.
Also ich gebe dem Markus insofern recht, dass das auch, wenn jemand zu mir kommt und sagt, er möchte seine Beziehung öffnen, immer im Hinterkopf ist. Also so eine Art Legitimation zum Fremdgehen oder wie umschiffe ich das, dann muss ich es nicht heimlich machen. Also das ist schon richtig. Also das ist nicht selten der Fall.
Naja, aber wenn man sich überlegt, stell mal vor, jetzt wie bei uns, wir haben uns ja auch recht früh kennengelernt, wir sind unser ganzes Leben lang zusammen. Das ist ja, das muss man dann schon auch wollen. Und da muss der andere auch irgendwie ein cooler Typ oder eine coole Frau sein. Ja. Aber ich kann es auch verstehen, dass jemand nach 30 Jahren oder 40 Jahren sagt, boah, also, und das, ja, soll jetzt mein Leben lang so weitergehen?
Wie wir es gerade hatten.
Wie wir es gerade hatten.
Mhm. Ich will noch mal was erleben.
Genau. Das Erlebnis im Swingerclub mit dem Vanille-Adonis.
So, ich habe überhaupt keine Ahnung von Swingerclubs, sag's ganz ehrlich. Also ich war schon mal in Swingerclubs, aber nur zum Arbeiten.
Was hast du jetzt? Das musst du jetzt bitte erklären.
Früher habe ich viel gedreht, also waren so Serien. Und da gab es oftmals Swingerclubs, die ihre Location vermietet haben als Swingerclub-Location. Und da war ich dann in Swingerclubs, war ja auch in Bordellen schon drin und so. Die haben dann nachmittags, wo scheinbar nichts los ist, dann diese Location vermietet haben.
Das heißt,
und
du warst in den Räumlichkeiten,
aber in den Räumlichkeiten, natürlich niemand. Da war niemand da, das war zu eigentlich.
Also warst
genau,
du nicht
richtig.
Im Swingerclub.
Okay, dann habe ich es falsch gesagt.
Nein,
war
das
ich
ist
nicht.
Richtig.
Also nicht als nicht. Gast.
Ich war, ja oder überhaupt bei
Sondern
Betrieb.
Als Mieter.
Ich habe den Swingerclub gemietet.
Genau. Warst du schon mal im Swingerclub? da lacht sie so verschämt.
Das darf ich jetzt ja auch gar nicht sagen.
Verstehe. Warum?
Betriebsgeheimnis.
Aha. Warum ist das Betriebsgeheimnis?
Spassel, vielleicht müssen wir auch mal hingehen.
Warum ist das jetzt?
Wir gehen einfach, wir machen einen Betriebsausflug alle zusammen dahin.
Genau. Wir machen einen Betriebsausflug. Zurück zu unserem Pärchen. Es ist also Frühling. Alles begann mit einer zufälligen Unterhaltung über Monogamie bei einem Glas Wein am Abend. Beide sprechen über die Doppelmoral ihrer jeweiligen Eltern. ja, man muss monogam leben, aber dann…
War ein Thema für die, gell?
Das war ein Thema für die, aber dann bescheißen sich alle. Das war so ihr Thema an diesem Abend.
Finde ich gut.
So ist es ja auch ganz oft. Beide haben unschöne Erlebnisse also in ihren Familien erlebt und Nicks Papa ist eigentlich ständig fremdgegangen und das hat die ganze Familie mitbekommen und seine Mutter hat es geduldet, bis sie dann nach Jahren gegangen ist. Viele gehen ja gar nicht, ne? Das gibt es auch ganz, ganz oft. Und bei Steffi waren es sogar beide Eltern und in ihrer Familie gab es dann ein jahrelanges Scheidungsdrama, was Steffi wirklich auch als traumatisch erlebt hat.
Und an diesem Frühlingsabend, also da, wo die da in dem Café sitzen, fragt dann der Nick im Rahmen dieser ganzen Freiheitsdiskussion, sag mal, denkst du manchmal darüber nach, wie es wäre, mit jemand anderem zu schlafen?
Und die Steffi ist zwar überrascht, aber antwortet, ja, macht das nicht jeder? Ja, vielleicht habe ich auch schon mal dran gedacht, sagte so, aber hey, ich bin mit dir glücklich und ich will nicht so ein Theaterleben wie meine Eltern. Und dann sagt sie noch, Monogamie ist ja auch ein Lifestyle.
Und er sagt dann so, ich glaube, wir sind stark genug als Paar, um damit umzugehen. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre doch spannend, oder? Was meinst du?
Und Steffi schaut ihren Freund so an und findet das irgendwie auch spannend und will sich auch offen zeigen, obwohl sie eigentlich spürt, dass sie sich mit dem Gedanken unwohl fühlt. Sie ist auch gleichzeitig so ein bisschen verletzt, ne? Nachdem er sich da so öffnet. Aber sie will cool sein. Ich persönlich kann das schon verstehen. Also vielleicht hätte ich Anfang 20 auch ähnlich reagiert. Ich hätte mir vielleicht auch nicht die Blöße geben wollen, zu sagen, nee, du pass mal auf, mein Freund, das geht gar nicht.
Total.
Man kann das so nachvollziehen.
Und das ist genau der Grund, warum ich da auch in der Praxis ganz genau drauf achte. Und ich spreche das auch sehr deutlich an, weil ich sehr oft das Gefühl habe, einer kommt mit dem Vorschlag und der andere macht oft nur mit, um eben cool zu sein oder zumindest nicht uncool, ja auch aus Angst, den anderen verlieren zu können.
Naja, klar, natürlich hat er Angst. Ja? Also wenn,
wenn
der
er
das
seine
nicht macht,
Grenze setzt, ja, und sagt, du, das kommt für mich nicht in Frage oder so.
Weil er müsste erst in den zweiten Schritt denken und dann sagen, wenn wir jetzt im Swingerclub sind, besteht die gleiche Gefahr.
Ja.
Ja. Da muss man dann einen Schritt weiter denken. Ich glaube, man kann so eine Frage sowieso erst beantworten, wenn man, also wenn man so jung, Anfang 20 ist es sehr schwierig, weil man muss ja wenigstens in der Beziehung mal echte Liebe kennengelernt haben. Ich will jetzt nicht sagen, echte Liebe ist es nicht Anfang 20, aber dass man sagt, okay, wir sind eine Bank. Das sagt man Anfang 20, wenn man 3 Jahre zusammen ist, eigentlich.
Die
noch
waren
nicht.
Ja zu dem Zeitpunkt gerade mal ein Jahr zusammen.
Oder das war das zweite genau Jahr. Richtig.
Es war Frühling und es war das zweite Jahr.
Richtig, genau.
Es klingt auf jeden Fall ein bisschen so, als hätte sie sich reindrängen lassen, obwohl sie es eigentlich nicht so wirklich will. Mhm. Also, dass nicht so ihr eigener Wunsch ist.
Genau. Aber sie ging mit und 3 Wochen später standen sie dann zum ersten Mal vor einem Swingerclub. Mhm. Also sind dann da hingegangen.
Und Steffi schildert dann, wie sich der Abend abgespielt hat. Sie steht vor der großen samtroten Tür und war sich plötzlich gar nicht mehr so sicher, ob sie da wirklich reingehen soll.
Und der Nick reagiert eigentlich ganz cool und sagt, das macht gar nichts. Theoretisch können wir einfach nach Hause gehen. Wir drehen um und gehen wieder zurück. Und wir können dann behaupten, wir hätten nie hergefunden. Wir müssen das gar nicht machen, wenn du nicht willst. Aber der schwarze Peter liegt damit bei ihr. Muss man auch sagen.
Und Steffi wollte das unbedingt. Die wollte jetzt auch nicht die Unkohle sein und hat dann gesagt, vergiss es. Ich habe mir jetzt hier 3 Stunden meine Beine entharrt. Jetzt wird hier geflirtet. Und wenn das Ganze hier scheiße läuft, machst du morgen für mich Milchreis mit Zucker und Zimt. Das war ihr Deal. Sehr süß. Also sie wollte nach außen hin maximal cool sein. Ja, und dann gedacht, okay, Kerli, pass auf. Du kommst mit so einem Vorschlag. Ich zeig's dir, wie cool ich sein kann.
Erster Eindruck, totale Reizüberflutung.
Drinnen riecht es nach einer Mischung aus Parfüm, Leder und einem Hauch Desinfektionsmittel. In der Luft liegt ein tiefes, ja, erotisches Summen, kein Geräusch, sondern mehr eine Stimmung.
Als hätte jemand, so hat sie es gesagt, Spannung in den Raum gesprüht. Also so hat sie es beschrieben, fand ich eine schöne Umschreibung. Am Eingang sitzt eine Dame in einem hautengen schwarzen Kleid, die sie mit so einem wissenden Lächeln mustert. Erstes Mal, Steffi und Nick haben genickt. Mhm. Ja, dann willkommen, die Regeln kennt ihr?
Und hat dann nix so, ja, natürlich. Also nur gucken darf man und wenn man gefragt hat, keine Handys, und Kondome sind wichtig, richtig?
Ja, genau, im Grunde stimmt das so und vor allem… Ganz wichtig, wenn jemand Nein sagt, ist es ein Nein. Und noch was. Habt Spaß, und entspannt euch. Und die Steffi hatte sich vorgestellt, dass so ein Swingerclub wie eine Mischung aus so einer Rotlichtbar und so einem römischen Bad aussehen würde. Aber das war hier richtig gemütlich, sagte sie.
So stelle ich mir übrigens auch vor. Also Steffi erzählt, es gibt eine Bar, an der Pärchen in Dessous und Anzügen sitzen und Cocktails schlürfen. Eine Tanzfläche, auf der sich, als sie da reingekommen sind, gerade zwei Frauen umschlungen bewegt haben. Und in einer Ecke sieht Steffi eine riesige weiße Kuschelcouch, auf der sich ein halbnackter Mann und eine Frau mit pinken Haaren ganz tief in ein Gespräch über vegane Ernährung vertieft haben. Das hat sie so mitbekommen am Vorbeigehen. Skurrile Situation. Ich glaube, ich würde wieder gehen. Ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es auch interessant, keine Ahnung.
Ja, also die zwei haben mir dann später erzählt, dass sie sich das wirklich auch ganz anders vorgestellt hatten. So irgendwie so abgefuckter oder orgienhafter, hat der Nick gesagt.
Und beide haben sich dann einfach mal an die Bar gesetzt und was zu trinken bestellt.
Steffi spürt die Spannung in der Luft, aber sie sagt, das ist nicht unangenehm. So ein Kribbeln, ein Prickeln, eine leichte Überforderung gepaart mit einem Hauch von, was zum Teufel machen wir hier eigentlich, kann ich total nachvollziehen.
Voll.
So würde es mir, glaube ich, auch gehen.
Und dann haben die beiden erstmal getanzt, im Sinne von, also normal getanzt, nicht wir tanzen wie in einem Swingerclub, also nicht wie diese umschlungenen Frauen auf der Tanzfläche. Also die haben erstmal so getan, als wären sie in einem ganz normalen Club.
Und dann haben sie sich auch plötzlich mittendrin gefühlt. Und kommen dann so ins Gespräch mit einem Paar aus Hamburg. Und die erzählen ihnen, dass sie seit so 5 Jahren hier in offener Beziehung leben. Und dann sagen sie, wenn ihr wollt, dann führen wir euch rum. So nach dem Motto, wir zeigen Neulingen gerne mal die Bereiche, bevor sie versehentlich da in der Orgie landen. Und das kann ich wollen.
Also es, ja, es gibt quasi eine Swingerclub-Besichtigung sozusagen.
So eine Führung.
Eine Führung.
Genau.
Schön. Da ist der Eingangsbereich, dann ein Raum mit großen Matratzen, so hat es die Steffi dir geschildert, Andrea. Dann ein Relax-Bereich, hier geht es dann so langsam los. Eine Tür weiter führt in einen abgedunkelten Raum, aus dem leises Stöhnen kommt. Der Bereich für Fortgeschrittene, erklären dann die Hamburger. Alles kann, nichts muss, hat dieses Hamburger Pärchen dann auch noch gesagt. Die haben schon gemerkt, ne, dass es den beiden ein bisschen unangenehm ist.
Wahrscheinlich. Aber in dem Bereich sind sie dann auch geblieben, so mit den Hamburgern zusammen und unterhalten sich nur so, bis dann plötzlich ein Mann in den Raum kommt. Und der, wir nennen ihn jetzt mal Fabio, und das ist der Typ mit dem römischen Körper, der nach Vanille riecht. Aber das hat sie damals noch nicht gewusst, die Steffi, richtig?
Dann später.
Später.
Und jetzt sind sie ja inzwischen schon zu 5, ne? Also ja. Trinken und noch ein bisschen mehr trinken. Und irgendwann geht dieses Hamburger Paar in einen ganz anderen Raum, den Steffi und Nick bisher noch nicht gesehen haben. Und wahrscheinlich passiert hier noch viel mehr mit Fetisch und so, hat die Steffi gemeint.
Du, der Fabio bleibt auf jeden Fall bei den beiden.
Mhm. Ja, und irgendwie, sie sind zu dritt, ne, der Nick, der Fabio und die Steffi. Und irgendwie geht's dann so los. Die Details, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sind jetzt Kino in eurem Kopf.
Hat die Steffi das denn dir erzählt, was denn da so passiert ist?
Ja, hat sie. Klar. Also okay. Sie hat das erzählt, was einfach wichtig war jetzt für den Fortgang der Sitzung.
Okay.
Unser Fabio hat auf jeden Fall Sex mit Steffi und Steffi Sex mit ihm. Und der Nick macht auch so ein bisschen mit, aber eigentlich nur so ein bisschen. Also eigentlich ist er plötzlich der Zaungast.
Genau, der Arme. Tut mir fast schon ein bisschen leid, der Nick.
Ah, jetzt
komm. Ach komm jetzt.
Aber für ihn gab es ja irgendwie keine. Oder war niemand mehr da?
Also an dem Abend nicht. An dem Abend nicht.
Hat er sich wahrscheinlich anders vorgestellt, der Gute.
Ja, es war ja auch seine Initiative.
Stimmt, stimmt.
Er hat sich wahrscheinlich was komplett anderes vorgestellt.
Wir erfahren das später noch, wie es mit ihm dann ging. Oder was in ihm da vorging.
Nachdem der Abend dann vorbei war, Andrea, wie fanden die zwei das erstmal so?
Naja, das ist schon Teil des Problems. Also der Nick fand's so semi. Steffi war sehr angetan und wird in den Wochen danach immer distanzierter. Und dann sagt sie, ich glaube, ich habe Gefühle für ihn.
Ach,
also er ist der Vanille-Adonis.
Ja, genau. Steffi und Fabio haben sich danach zwar jetzt nicht getroffen oder Nummern ausgetauscht oder sowas, aber die Steffi ist ein bisschen ja wie angefixt. Mhm. Und das sagt sie ihrem Freund auch, also dem Nick.
Mhm. Genau. Und damit war das ursprüngliche Experiment, wir checken da mal ein und gucken so ein bisschen rum.
Irgendwie machen wir was Aufregendes.
Ja, ich will ja mal was erleben, schlagartig vorbei.
Na klar.
Und die zwei haben eine handfeste Krise.
Voll.
Der Nick ist total verletzt und fragt sich sogar, wie blöd war ich eigentlich, dass ich auf so eine Idee gekommen bin. Und wo eigentlich er jetzt bleibt und was das jetzt für Konsequenzen haben könnte.
Total verständlich. Und es ist natürlich auch wirklich blöd gelaufen, muss man jetzt mal sagen. Hätte ja auch anders laufen können. Aber, und es stimmt jetzt vielleicht nicht so das, was ich vorher gesagt habe bei den beiden, dass sie eine gute Basis haben, weil trotzdem kriegen die das irgendwie hin und schaffen die Kurve. Und beschließen dann, die Swingerei zu lassen. Schöne Idee, aber nicht für sie.
Ja, und er hat versucht, der Nick, das am Ende cool und nicht ganz so persönlich zu nehmen. Also es sah zumindest so aus, als wenn die Krise, ich sag mal, mehr oder weniger bewältigt wäre.
Erstmal.
Ja, ja.
Weil irgendwann ist dann über die Sache tatsächlich ein bisschen Gras gewachsen.
Ja. So nach einem,
wie das ja im Frühling halt so ist.
Ja, genau.
Jedes Frühjahr.
Ja, und ihr Leben ging und kehrte in geordnete Bahnen zurück, scheinbar, bis das nächste Frühjahr kommt und Nick wieder rastlos wird. Wie die ganze Story ja auch losgegangen ist.
Und es war wieder genau gleich. Er fängt wieder an, über Freiheit zu reden und über Abenteuer. Er hat mehr geflirtet, schaut heimlich so auf irgendwelchen einschlägigen Seiten rum, bis die Steffi dann den Beweis findet, eine Nachricht auf seinem Handy und die lautet:
Schön, dass du wieder da warst. Bis nächste Woche.
Bumm.
Ja, Nick hat es wieder getan, nur diesmal heimlich. Aber eben nicht nur im Frühling, wie er ihr gestanden hat, sondern nach dem Erlebnis mit dem Adonis-Mann ist Nick nämlich heimlich in den Swingerclub gegangen.
Potzblitz,
ja,
kann man das
und
sagen.
Hat jetzt selbst seine Erfahrungen gesammelt. Die Schmach war nämlich für ihn richtig groß. Also ich schlepp meine Freundin in den Swingerclub, die verliebt sich in den Adonis und ich gehe leer aus. Und nach außen hat er so getan, als wäre ihr kurzfristiges Verliebtsein für ihn kein Thema. Ganz großmütig hat er dann darüber hinweggesehen.
Nach dem anfänglichen Theater.
Mhm. Aber es ist eben doch ein Thema. Und
voll.
Was für eins.
Voll. Der ist nämlich fast ein ganzes Jahr immer wieder alleine dahin und die Steffi hat es gar nicht bemerkt, weil er irgendeine Ausrede hatte immer. Du, aber sag mal, wenn der das doch sowieso heimlich gemacht hat, warum fängt er dann im Frühling wieder an mit der Offensive und sagt, ich muss jetzt wieder mehr Freiheit und irgendwie Spice in unsere Beziehung reinbringen?
Also darüber zu sprechen.
Darüber zu sprechen
ist
überhaupt.
Ist ja eigentlich absurd, ne?
Also ich glaube ja, die Wahrheit, die sucht sich immer einen Weg und kein Mensch kann mir erzählen, dass er so leben will, weil er hat ja auf der einen Seite ein schlechtes Gewissen,
ja,
und will auf der anderen Seite ja auch die Steffi mit dabei haben. Er will sich ja gar nicht von ihr trennen, sonst könnte er sich ja trennen.
Richtig.
Aber er möchte natürlich die Sicherheit haben, dass sie nicht wieder Gefühle entwickelt, sondern der hatte sich das so vorgestellt, der Swingerclub pusht uns jetzt irgendwie sexuell voran.
Achso, er wollte nicht im Außen, im Swingerclub sich irgendwas Spannendes besorgen, sondern er hat gedacht, das bringt ihre eigene Beziehung nach,
ja,
vorne.
Ja,
so, das hat er sich
genau
gedacht.
Ja, er hat halt gedacht, das ist irgendwie so ein Add-on, ja, mhm, und natürlich können wir uns da so ein bisschen rechts und links was genehmigen, aber letztendlich leiden nicht wir beide als Paar darunter und die haben ja darunter gelitten.
Aber sag mal, kann das Konzept funktionieren? Wir holen uns im Außen irgendein Gewürz und unsere Beziehung wird dann besser? Hast du sowas schon mal erlebt, Andrea? Ich glaube, der Gedanke, den gibt es bei vielen Menschen.
Den gibt es bei ganz vielen Menschen und ich kann ja jetzt natürlich immer nur von denen sprechen, wo es irgendwelche Probleme gibt, ja. Also ich weiß ja nicht, wie die da draußen, wer da im Swingerclub ist und wer nicht und wer da gute Erfahrungen mit hat. Ich glaube, dass es theoretisch möglich ist. Ich bin aber auch der Meinung, es gibt einfach Menschen, die sehr, also wie soll ich sagen, eine partnerfokussierte Sexualität haben und die
voll
auch mögen.
Man muss es abspalten, genau.
So, und da kann man dann vielleicht maximal dorthin gehen, um sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Mhm. Aber man bleibt dann sozusagen mit seinem Partner zu zweit. Nur der Rahmen oder das Umfeld, das ist so, wie wenn du dir eben zu zweit einen Pornofilm, sage ich jetzt einfach mal, anschaust oder so, ja, ist ja auch ein Unterschied. Also die haben dann Regeln, dass sie nicht andere anfassen oder anfassen dürfen oder wie auch immer. Jedes Paar hat da eigene Regeln. Aber ich denke, ich muss, wenn ich eine partnerzentrierte Sexualität habe, dann wird das was mit mir machen, wenn mein Partner, wenn ich den sehe, wie der mit jemand anderem das hat, was ich mit ihm haben wollen würde oder was vielleicht auch wirklich in unserer Partnerschaft was ganz Intimes ist. Und das kann natürlich wirklich auch eine traumatische Erfahrung sein. Ich will das echt ganz klar machen.
An
das
alle,
ist nicht
das
alles nur immer
wollen,
so hip und tralala. Mhm. Mhm. Ja.
Kann ich schon verstehen.
Also was ist hier passiert? Nick wollte Spannung in die Beziehung bringen, eigentlich für sie beide. Steffi hat sich ein bisschen reingedrängt gefühlt in die ganze Nummer, hatte am Ende viel mehr Spaß als er, hat sich so ein bisschen verliebt oder fand das alles wahnsinnig aufregend und kribbelnd und so weiter. Und der Nick hat sich gedacht, na super, wo bin ich denn jetzt hier geblieben, und war auf einmal wahnsinnig auch verletzt und traurig, dass sie diese Gefühle für diesen anderen Mann entwickelt hat. Und dann hat er sich gedacht, um seine Verletztheit quasi wettzumachen und dieses Gefühl zu übertünchen, jetzt renne ich da mal selber hin, aber ich sag nichts, jetzt ist das meine Nummer. Also im Prinzip hat er genauso gehandelt wie sein Vater, wo er eigentlich immer gesagt hat, ich möchte es anders machen.
Und man muss ja ganz klar sagen, die beiden hatten das gar nicht so klar kommuniziert. Die haben gar nicht ganz klar gesagt, was geht nicht, was haben wir vielleicht auch für einen Code ausgemacht, wenn ich merke, ich muss jetzt hier raus oder so, ich schaffe das nicht, ich will das nicht oder ich merke gerade, das ist mir zu viel, so, und dann brauchen die ja auch da einen Exit oder sowas. Und das ist halt alles, mei, die sind jung, haben halt gedacht, gehen wir da mal hin, wird irgendwie, rocken wir das Ganze schon, und das ist nicht ohne, ich kann es euch nur sagen, es ist nicht ohne.
Ich kann
ohne.
Mir vorstellen, dass die Stimmung total kippt, wenn du das Gefühl hast, wir sind nicht mehr die Buddies, die gemeinsam jetzt was Verbotenes machen, sondern wenn du das Gefühl hast, klar. Moment einmal, dein Partner wechselt gerade die Seiten. Und dann gefällt es da wirklich mit einer anderen Person. Und dann, glaube ich, geht's los, dass du denkst, okay, ich bin jetzt vielleicht hier dabei, aber was passiert, wenn ich nicht? Also ich glaube, das kann unfassbar verletzen.
Ja. Aber am Ende des Tages hat der Nick, der mit dem Vorschlag hier um die Ecke gekommen ist, da auch nicht weit genug gedacht, weil hätte er sich das ein bisschen plastischer vorgestellt, was denn da alles passieren könnte, theoretisch, wäre vielleicht selber auf den Trichter gekommen, dass sowas ja möglich wäre.
Aber es hat Andrea ja gerade schon gesagt, die meisten denken, jo, wir machen mal was ganz Abgefahrenes,
Aufregendes.
Und reden vorher nicht über jedes Detail, und dann kann es halt auch maximal nach hinten losgehen. Ne?
Genau, das ist ja auch, wenn du die Beziehung öffnest. Also wenn du grundsätzlich sagst, wir öffnen jetzt unsere Beziehung, das ist ja oftmals auch nur, das ist ja nicht schlimm. Vielleicht ist das auch nur eine Phase in der Beziehung. Ja, das, wie du vorher gesagt hast, man ist 20 oder 30 Jahre zusammen, möchte sich nicht trennen, aber irgendwie ist man mit 17 zusammengekommen, möchte noch was erleben. Ja, jetzt kann ich es heimlich machen. Ist das die Lösung? Mache ich so? Könnte man, da ist natürlich eine Gefahr dabei, aber ich muss natürlich auch mit dem anderen ins Gespräch gehen. Kannst du dir das vorstellen? Würdest du mir das zubilligen? Kann ich dir das zubilligen? Also das ist ja eine Verhandlung. Beziehung ist ja ganz oft Verhandlung. Also was heißt ganz oft? Ist immer Verhandlung, aber auch immer wieder neue Verhandlungen, weil wir uns ja verändern. Wir verändern uns im Laufe von 20, 30, 40 Jahren. Und da muss man eben neu verhandeln. Und ich glaube, dass viele das zu wenig machen, und man will cool sein und man will hip sein. Ich erinnere nur an die 68er. Das war ja auch, nachdem diese verklemmten Jahrzehnte waren, 50er, 60er Jahre, kam ja dann diese hippe Zeit und da ja, Kommune und hin und her und jeder mit jedem. Und das war ja auch nicht verletzungsfrei, weil wir ja einfach ein Ego haben. Wir denken, wir können es, boah, das geht schon irgendwie, es macht mir bestimmt nichts aus, aber mei. Man muss halt auch dazu stehen, wenn es einem was ausmacht.
Wir kommen zurück zu unserem Paar, Andrea. Und der Zeitpunkt, als sich die beiden das erste Mal dazu entschließen, zu dir zu kommen, ist eben, als rauskommt, der Nick geht seit einem Jahr heimlich in den Swingerclub. Nick sagt, es ist nur Sex. Steffi ist zutiefst verletzt.
Vorweg ganz wichtig, das haben sie auch gesagt, sie wollen zusammenbleiben.
Das ist doch schon mal gut.
Sie wissen aber nicht wie.
Andrea, das Skurrile ist ja, dass beide gesagt haben, wir wollen es besser machen als unsere Eltern, aber Nick ja jetzt hier völlig ausgebrochen ist. Warum hat er das gemacht?
Naja, er hat halt da einfach gemerkt, Menschenskinder, so easy ist es nicht. Da gibt es ja auch die Partnerin und die hat ja auch Gefühle und es sind ja auch Dinge, die ich vielleicht irgendwann nicht mehr kontrollieren kann, ja. Und ich glaube halt einfach, er ist auch noch ein relativ unreifer, junger Mann, der das nicht im letzten Detail ausgearbeitet hat. Und ich meine, ganz klar muss sein, wenn die beiden zusammenbleiben wollen, dann müssen die Karten auf den Tisch legen. Da müssen die wie zwei Erwachsene über ihre Bedürfnisse sprechen. Und ob der das Bedürfnis hat, in Swingerclub zu gehen oder nicht, muss genauso eine Offenheit her wie, ich habe Angst, wenn wir dorthin gehen oder auch nicht dorthin gehen, dass du dich vielleicht verliebst oder dass du diesen anderen Typen da nochmal triffst oder dass du mehr Spaß hast mit einem anderen als mit mir oder.
Die Perspektive. Andrea, jetzt sitzen die beiden also bei dir, die sind ein bisschen überfordert in ihrer ganzen Situation und kommen wie so viele Paare zu dir und wollen eine Lösung, weil sie selber kriegen da nichts auf die Kette und sie können auch schlecht miteinander sprechen. Was machst du? Wir wissen nur, sie wollen zusammenbleiben.
Ja, ich versuche es zu strukturieren, indem ich wirklich ganz, 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 ganz banal anfange und sage, wie wäre eine Beziehung, in der du dich jetzt aktuell wohlfühlst. Wie sähe die aus? Was brauchst du da? Wie viel Nähe, wie viel Freiheit, wie viel Bindung? Was brauchst du da? Und dann gucken wir ganz klar, ob sich das deckt oder so deckt, dass es überhaupt Sinn macht. Und es ist ganz, ganz schief gelaufen, weil eine offene Beziehung ist das Gegenteil von Heimlichkeit. Und das verstehen die Leute nicht.
Wie meinst du das?
Eine offene Beziehung zu führen bedeutet nicht heimliche Geschichten zu machen, sondern das, was sie ja jetzt hier auch ihren Eltern vorwerfen, Monogamie ist ja alles verlogen und die Leute gehen alle fremd und so weiter. In einer offenen Beziehung ist das ja praktisch, darum heißt sie offen, weil alles auch offen ist und ich bin auch offen. Und wenn ich in einer offenen Beziehung lüge, und das habe ich auch immer wieder, das ist ja für mich fast noch schlimmer, als wenn ich es also in der Heimlichkeit bleibe.
Im Prinzip ist es ja hier ein bisschen so, ne?
Ja,
wir gehen
ist
in den Swingerclub
es.
Und
natürlich.
Dann macht der Nick es heimlich.
Der geht ein Jahr heimlich in den Swingerclub. Ich meine, Leute.
Da muss ja erstmal der Punkt kommen, dass das Vertrauen wieder zurückkommt. Das ist ja eine Riesenverletzung.
Und jetzt auch nochmal der Unterschied. Die sind nicht 30 Jahre ein Paar.
Ja,
sondern
genau, ganz kurz
die haben damit angefangen, also ich sag mal, die waren ja noch kaum ausgekühlt, schon ging das Streben weiter. Und die Frage ist natürlich, wie reif sind die? Ich meine, du musst ja in einer Beziehung, die ein bisschen länger angelegt ist, es auch auszuhalten, eben mal Langeweile haben zu können.
Richtig.
Ja, ich kann ja nicht die ganze Zeit, du sagst es immer, man kann sich nicht von morgens bis abends neu erfinden, auch nicht sexuell.
Richtig. Die beiden sind ja wirklich sehr jung, aber sind ja angetreten, so ein bisschen irgendwie sich auch neu zu erfinden oder ihre Beziehung zu definieren. Beziehung 2.0, wir haben es ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt. Ja. Was glaubst du, Gen Z, die sind ja, was das angeht, oftmals könnte ich mir vorstellen, ein kleines bisschen orientierungslos, weil das eigentliche Mantra, verwirkliche deine eigenen Wünsche, dann ist schon alles gut. So habe ich das Gefühl. Geht es denn überhaupt?
Ich denke gerade so an das Marmeladenregal. Wie wir immer sagen, es wäre doch ausreichend, wir hätten 5 Marmeladen und nicht 150 Erdbeer und 280 Brombeer und 34 Aprikosen. Das ist ja in dieser Generation wirklich so. Die haben so viele Möglichkeiten, dass sie im Grunde genommen total im Stress sind, weil das so unbegrenzt scheint und auch in den Beziehungen. Ich kann das leben, ich kann das leben, ich kann das leben. Ich kann aber auch den Fetisch. Also ich kriege eigentlich jede Woche irgendwelche Interviewanfragen über irgendwelche neuen Fetische, von denen ich noch nie gehört habe, die ich erstmal googeln muss. Und die Leute, die das hören, wenn die jung sind, das fällt ja auf so einen Boden, der noch nicht richtig begrünt ist so. Und dann denken die, oh Mensch, und da muss ich ja auch noch und das müsste ich auch noch und das müsste ich noch. Und die sind ja eigentlich total im Stress, diese Leute.
Ständig am Wählen, egal
ja.
Welche Filme,
ja.
Welche was.
Ja.
Immer wählen, wählen, wählen.
Es ist so viel
wählen.
Auswahl und boah, ja, wer soll denn da noch hingehen und sagen, so das ist jetzt der Partner und bei dem bleibe ich, da treffe ich jetzt meine Entscheidungen und das halte ich irgendwie aus.
Also bei den beiden bist du jetzt gerade sozusagen im Working Process,
ja,
kann man so sagen. Also ihr versucht gerade zu sortieren, wer möchte was und wo soll die Reise hingehen.
Ja.
Wenn man einen Menschen über alles liebt, Andrea, ne?
Ja.
Über alles, alles, dann gönnt man ihm ja eigentlich auch alles. Also streng genommen könnte man ja sagen, also ich tue ja zum Beispiel mit meiner besten Freundin auch, da bin ich auch nicht eifersüchtig, wenn die jetzt dann irgendwie Sachen macht oder sich mit jemand anderem trifft oder ich weiß nicht was.
Im Normalfall nicht.
Im Normalfall. Warum funktioniert das in Beziehungen so schwer?
Weil ich glaube, dass wir in Beziehungen häufig schon einen Besitzanspruch haben. Auch wenn wir den nicht haben dürften und nicht haben wollen. Und eigentlich würde ich auch sagen, das habe ich nicht. Aber ich bin trotzdem an einem Punkt, wo ich sage, ja, klar, wenn mein Partner morgen sagt, du, das und das will ich erleben, dann habe ich aber trotz alledem, auch wenn ich ihn liebe, ich liebe auch mich. Und ich muss natürlich gucken, ich bin nicht erleuchtet und ich bin nicht schmerzfrei und ich habe ein Ego, weil ich einfach nicht erleuchtet bin. Und mich würde es schon verletzen, wenn er käme und sagen würde, du, ich habe jetzt mir überlegt, ich will jetzt eigentlich auch noch mit 5 anderen was haben und ich will jetzt unsere Beziehung öffnen. So, also das würde mich schon jetzt erstmal umhauen, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Und ich glaube, wenn ich meiner Freundin das gönne, habe ich diesen Anspruch ja überhaupt nicht. Ja, also die fährt dann vielleicht mit jemand anderem in Urlaub oder so, mhm. aber ob die jetzt mit dem oder dem ins Bett geht, das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber bei meinem Partner, aber ich muss auch sagen, ich bin schon ein sehr partnerbezogener Mensch. Also nicht, dass ich alles gemeinsam mache, aber die Sexualität ist für mich, wächst das durch das Zweiervertrauen ganz stark.
Ich finde, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jeder muss mal so in sich gehen und sich überlegen, wie sieht für mich eigentlich eine optimale Beziehung aus, ja. wenn man sich die so malen könnte?
Ja. Wenn man sie sich wirklich wünschen könnte.
Muss man sich mal überlegen, wie sähe das aus? Wie sähe es für dich aus, Patzel?
Ich kann das gar nicht sagen. Ich finde jetzt, ich lebe mit dir eine optimale Beziehung. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Das meint er übrigens auch ernst. Er sitzt jetzt nicht hier, liebe Hörerinnen und Hörer, aber es war immer schon so, dass ich es Indra und Markus von Anfang an, sonst säßen wir hier auch nicht gemeinsam, man nimmt es ihnen einfach ab, weil es ist so.
Ja.
Auch wenn sie beim Autofahren manchmal so ein bisschen schwierig und anstrengend sein können.
Ja, finde ich tatsächlich. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, und das gilt ja jetzt auch nochmal für die Gen Z-Generation, ja. dass Offenheit noch eine größere Rolle spielt vielleicht. Gerade wenn man alles wählen muss und möchte, dass man weiß, wie die Grundlagen sind, auf denen man wählt.
Ich möchte vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu sagen, was ich auch wichtig finde. Die sind jetzt sehr jung. Als ihr zusammenkamt, wart ihr nicht so jung. Als wir zusammenkamen, auch nicht mehr. Das heißt, gerade dieses Thema offene Beziehungen ist auch dann ein Thema, wenn ich wenig Vorerfahrungen habe. Auch Fremdgehen. Ich, also jetzt mal notorisch Fremdgehen ausgenommen. Aber jemand, der meinetwegen mit 50, die Kinder sind so gut wie aus dem Haus und sich plötzlich vorstellt, nach 30 Jahren Beziehung, Menschenskinder, wie könnten das eigentlich mit jemand anderem sein? Vielleicht haben die auch lange schon keinen Sex mehr oder wenn dann nur so einen freundlichen Ehesex oder so, weißt du so. Mhm. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass jemand da das Bedürfnis natürlich ganz anders hat als ein 25-Jähriger, der sagt, ja, also ich weiß gar nicht, das könnte ich auch noch mitnehmen und das könnte ich noch mitnehmen und das könnte ich auch noch mitnehmen und so weiter und so fort, wie es ja jetzt gerade so ein bisschen auch in diese Richtung ist.
Ja, voll.
Und das betrifft ja einfach auch die Beziehungen, ja. Warum soll ich mich für einen committen, wenn ich doch auch alle haben kann?
Wobei, ich muss jetzt nochmal eine Lanze für Gen Z brechen, weil ich kenne auch ganz andere Fälle. Also das gilt grundsätzlich. Es gilt nie immer für alle. Es ist natürlich auch wieder so ein Klischee und so, aber.
Aber ich weiß es gar nicht. Ich kann das gar nicht so sagen. Wir sind jetzt nicht Gen Z, aber offene Beziehung war bei uns auch immer ein Thema. Wie ist denn das eigentlich? Singleclubs gab es bei uns auch, gab es
ja,
immer schon.
Gibt es ja schon.
Gibt es ewig schon. Also ja. Das ist ja immer schon ein Thema. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da so viel andere Werte haben. Also wir sind jetzt nicht mit der Kirche aufgewachsen, die uns erzählt hat, ihr müsst immer zusammenbleiben. Also das ist ja nicht der Fall.
Also die Steffi hat einen ganz schönen Satz eingangs gesagt, den du uns erzählt hast. Sie hat gesagt, Monogamie ist ja auch ein Lifestyle. Mhm. Genau, und so sehe ich das, einer von vielen. So sehe ich das persönlich auch und ich kann euch auch ganz genau erklären, warum. Ich gehöre zu den Menschen, die sich immer ganz viele Gedanken machen, zu den Frauen. Hatten wir auch schon mal, ne, in der Folge. Mhm. Ich denke an Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 und wenn ich das mache, dann passiert das und dann ist das und dann male ich mir Worst Case aus. Und natürlich, glaube ich, denkt jeder Mensch mal drüber nach, wie aufregend wäre das, auch wenn man in einer langen Beziehung ist, jemand anderen mal kennenzulernen oder was Aufregendes zu erleben oder so. Aber ich denke dann sofort an Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4 und denke mir, nee. Und dann, also ich spiele das in meinem Kopf durch und denke mir dann schon, also nichts gegen dich jetzt. Ich glaube, das macht jeder Mensch, ja? Das hat nichts mit dir zu tun. Klar. Und dann denke ich mir schon bei Schritt 2 und Schritt 3, nein, nee, auf gar keinen Fall. Ja. Also ich muss gar nicht in, ich sag mal, in so Fallen tappen und große Fehler machen, weil ich in der Lage bin, und das hat aber auch sicherlich mit dem Alter zu tun. Früher war das, glaube ich, anders.
Mit dem Alter vielleicht weniger, aber mit der Reife.
Oder mit Erfahrungen, ne?
Ja.
So, ich muss gar nicht diese ganzen Fehler machen, sage ich jetzt mal. Ich denke ja, das sind Fehler. Um dann später zu sagen, ach du Scheiße, nee, also das war jetzt eigentlich nichts, weil ich kann mich in die Lage versetzen und kann ungefähr fühlen, wie es wäre. Und deswegen wäre es nichts für mich.
Wir wünschen auf jeden Fall Steffi und Nick, die ja weiterhin noch mit dir arbeiten, alles Gute und hoffen, dass sie da die Kurve bekommen.
Ja, ich denke auch.
Es ist wahrscheinlich auch eine reife Frage, das muss man jetzt schon mal ganz klar sagen.
Und es geht jetzt gerade auch darum, das will ich vielleicht noch abschließend sagen, zu gucken, ob dieser Ausbruch, ich nenne den jetzt mal so, an so eine Position kommen kann, wie können wir aus dem lernen und das als Erfahrung irgendwo im Regal platzieren.
Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr solche Gedanken habt, dass ihr sagt, ihr wollt vielleicht eure Beziehung öffnen oder ihr braucht mal ein bisschen Spice im Außen, dann glaube ich, ist es gut, dass ihr heute gehört habt. Versucht, die verschiedenen Szenarien wirklich bis zum Ende zu denken und euch dann ganz ehrlich zu fragen, bin ich damit okay, was auch immer passieren kann. Weil der Nick hat nicht gedacht, dass es so kommt, wie es dann gekommen ist.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen
Wenn
Dank.
Ihr uns irgendwas schreiben wollt, dann macht es gerne über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse, steht in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört.
Und wenn ihr unseren Podcast gut findet, würde uns es riesig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, euren Freunden, Family und so.
Um das mit Ronsheimers Worten zu sagen, das wäre uns wirklich wichtig.
Genau.
Bis nächstes
das
Mal.
Das wäre mir wirklich
wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören.